Die Vorlesung Nummer 26, die beginnt auf der Seite 368, Überschrift Transformation von Flächenintegralen und damit verbunden Berechnung von Flächeninhalten von Mannigfaltigkeiten. Bevor wir uns dem Gegenstand zuwenden, blättern wir zwei Seiten zurück. Seite 366, da geht es um die Berechnung des Hausdorffmaßes unter einfachen Abbildungen und einfach meint lineare Abbildungen zwischen endlich dimensionalen Räumen. Was haben wir für eine Situation? Auf Seite 366 unten steht ein Lemma. In dem Lemma gibt es eine lineare Abbildung von R klein n in den R groß n und die Dimension links kleiner oder gleich Dimension rechts, also beispielsweise von R2 in R3. Die Idee ist, wir wollen Mengen von der linken Menge, also von R klein n, transportieren mit L in den R groß n und uns anschauen, wie man das n-dimensionale Hausdorffmaß, kleines n, der Bildmenge berechnet. Und die Aussage des Lemmas ist die folgende. Man bildet zur linearen Abbildung eine Größe, die sogenannte jakobische von L. Die ist definiert als doppelte eckige Klammer von L. Man berechne L transponiert, verkette das mit L, also LT Kringel L, die Determinante davon und ziehe daraus die Wurzel. Diese algebraische Größe nennt man die jakobische der linearen Abbildung L. Also definiert für lineare Abbildungen von R klein n in den R groß n. Und die Aussage, wenn man irgendeine Menge hat in R klein n, dann ist das Maß der Bildmenge, das n-dimensionale Hausdorffmaß mit dem kleinen n von LA, das ist gerade das Lebesgue-Maß, das n-dimensionale von A, multipliziert mit der jakobischen von L. Unten ist noch etwas salopp angemerkt, Zitat aus der linearen Algebra. Man berechnet die jakobische so, man nehme alle klein n kreuz klein n Unterdeterminanten von L, quadriere diese, bilde die Summe und ziehe daraus die Wurzel. Das ergibt die jakobische von der linearen Abbildung L, die den niederdimensionalen r klein n in den r groß n abbildet. Also man hat eine Transformationsformel, zumindest für lineare Abbildung. Der Beweis ist auf der Seite 367 skizziert. Da wird einiges an linearer Algebra investiert. Schauen wir mal, wie das abläuft. Also wir haben unser L von r klein n in r groß n. Und wir können annehmen, das kleine n ist wirklich kleiner als groß n. Wenn beide gleich sind, dann ist die jakobische nichts anderes als die Determinante von L, Betrag davon. Und die Aussage, die im Lemma steht, ist einfach eine Aussage über das Lebesgue-Maß, weil Lebesgue-Maß und Hausdorff-Maß fallen in diesem Fall zusammen. Fall 1. Wir nehmen an, der Rang von L ist wirklich kleiner als die Dimension des Definitionsbereiches. Was ist dann der Fall? Das Bild LA, der Menge A, ist enthalten in einem Unterraum der Dimension kleiner als das kleine n und Eigenschaften des Hausdorffmaßes rekapitulieren. Das klein n-dimensionale Hausdorffmaß der Bildmenge ist dann 0. Auch sieht man, dass die Determinante von LT Kringel L verschwinden muss, da eben der Rang von LT Kringel L kleiner ist als n. Mit anderen Worten, das Lemma ist richtig, beide Seiten der behaupteten Gleichung sind 0. Zweiter Fall, unser L hat maximalen Rang, das heißt, das Bild des R klein n ist wirklich ein n-dimensionaler Unterraum von R groß n. Das Bild nennen wir einfach hier Groß E. Dann kann man im Bildraum R Groß N eine orthogonale Transformation so vornehmen, dass mit dieser orthogonalen Transformation T die Menge E gerade auf den R klein N abgebildet wird, genauer auf den Unterraum R klein N Kreuz 0, Unterraum von R groß N. Das Bildchen deutet das in etwa an. E ist da als Diagonale gezeichnet und man nehme jetzt eine entsprechende orthogonale Transformation so vor, dass die Diagonale unten auf die X-Achse in Anführungszeichen abgebildet wird. So, dann berechnen wir oder fangen an zu rechnen, wie man das klein n-dimensionale Hausdorff-Maß der Bildmenge LA berechnet. Zunächst Isometrieinvarianz des Hausdorff-Maßes ergibt, man darf T vor L schalten. Das heißt, das Maß von LA ist gleich dem Maß von T-Kringel L angewendet auf A. Die Menge T-Kringel L von A, das ist aber jetzt eine Teilmenge in Rn und auf dem Rn mit dem kleinen n stimmen n-dimensionales Hausdorff-Maß und n-dimensionales Lebesgue-Maß überein. Also können wir die Gleichung fortsetzen. Wir haben jetzt das Ln-Maß von T-Kringel L angewendet auf A und da wissen wir, wie man das ausrechnet, nämlich das ist die Determinante von T-Kringel L, Absolutbetrag, mal n-dimensionales Lebesgue-Maß von A. Die drei letzten Zahlen, das ist lineare Algebra, da muss man sich noch überlegen, wie sieht die Determinante von T-Kringel L, am besten zum Quadrat, aus? Wie kann man das in Verbindung bringen mit der Determinante von L transponiert Kringel L? Und das Ergebnis steht in der letzten Zeile. Die Determinante von T-Kringel L, Betrag davon, das ist genau die Jakobische von L. So, damit gehen wir jetzt auf die Seite 368. Fassen nochmal zusammen die lineare Situation. Das lineare L von R klein n in R groß n, klein n kleiner gleich groß n, das legt die Symbolik nahe. Dann die Jakobische von L nochmal definiert, die eckige Klammer oder die doppelte eckige Klammer von L als Abkürzung für die Größe. Determinante LT, Kringel L, daraus die Wurzel. Und das Bild soll nochmal andeuten, was passiert. Wir haben links den R klein n, symbolisiert durch R2, in Rn eine Menge a. Dann gehen wir nach rechts, beispielsweise in den R3, also in den R groß n. Und mit dem L wird die Menge a transportiert in ja, eine niederdimensionale Teilmenge im R groß n. Und dann nochmal die Aussage des Lemmas. Das n-dimensionale Hausdorff-Maß mit dem kleinen n der Bildmenge, das ist gerade das Lebesgue-Maß von A, gemessen links mit dem kanonischen Maß, multipliziert mit der Jakobischen von L. Das ist nochmal die Zusammenfassung des Lemmas. Dann, wie ergeben sich Formeln, wenn man mit allgemeinen F transformiert, die also nicht linear sind, nicht notwendig linear. Das ist Satz 25.13, überschrieben die Flächenformel. Die Vorstellung, die man haben sollte von F, F ist sozusagen eine Parametrisierung von einem Mannigfaltigkeitenstück, obwohl das nicht explizit gesagt wird. Wir haben den Fall klein n kleiner groß n, u eine offene Teilmenge in Rn mit dem kleinen n und eine Abbildung f von u in R groß n, die soll stetig differenzierbar sein und zudem injektiv. Und dann sind folgende Aussagen richtig, wenn man links eine messbare, Ln messbare Teilmenge wählt, dann ist das Bild Hausdorff messbar bezüglich des Maßes h klein n mit h klein n von Fa, das Maß der Bildmenge. Wie bekommt man das? Man integriere über die Menge a die Jakobische von df, bezüglich des kleinendimensionalen Lebesgue-Maßes. Das heißt, man führt die Berechnung der Fläche von FA, FA ist ein kleinendimensionales Objekt, darauf zurück, dass man auf der linken Seite über die Menge A integriert, nämlich die Jakobische von DF und integriert wird bezüglich des kleinendimensionalen Lebesgue-Maßes. Teil B ist eine Transformationsformel. Wir haben eine zweite Funktion, die lebt auf R groß N, R querwertig und die soll messbar sein bezüglich des Hausdorff-Maßes H klein N. Dann unser A nach wie vor in der offenen Teilmenge U, die sei messbar bezüglich des Lebesgue-Maßes. Die Aussage, man integriert G über die Menge FA und zwar jetzt bezüglich des Hausdorff-Maßes. Da fehlt das D auf der linken Seite, also GDHN. Das ist das Integral, um das es geht. Und das Ergebnis, man integriert links über die Menge A. Wen integriert man? G Kringel F. Dann den Faktor Jakobische von F oder von DF, genauer gesagt. Und das Integral ist auszuführen bezüglich des Lebesgue-Maßes. Und die Gleichung ist so zu lesen, entweder beide Integrale existieren und sind gleich oder keines der beiden Integrale macht Sinn. Beweis, den übergehen wir geschickt. Der Beweis läuft so. Analog zur Transformation von Volumenintegralen zerlegt man die Menge A in kleine Bereiche, ersetzt auf den kleinen Bereichen die Abbildung F durch ihre lineare Approximation, benutzt das Lemma und baut alles nachher zusammen. Wobei das Zusammenbauen hier einigermaßen aufwendig ist, aber letztlich kann man damit die Formeln, die in A und B genannt werden, präzise beweisen. Schauen wir uns ein paar Anwendungen an auf der Seite 370. Kurvenlänge, bekannter Begriff. Wie kann man den einordnen? Die Situation jetzt, wir haben f von dem Intervall in den R groß n. Das ist eine C1-Abbildung, die injektiv ist. Man stellt sich vor, f ist eine Parametrisierung einer Kurve. Und H1 von FAB, das entspricht der Kurvenlänge. Und die Formel aus dem vorigen Satz, die sagt aus, H1 von FAB, das ist das Integral über das Intervall der Jakobischen von F bezüglich des eindimensionalen Lebesgue-Maßes. Und hier, wenn Sie die Jakobische ausrechnen, das sollten Sie mal tun, die Jakobische von F oder von DF, je nachdem wie man das liest, das ist einfach die euklidische Länge des Tangentenvektors F'. Und damit bekommt man die eingerahmte Gleichung auf Seite 370 Mitte, nämlich das H1-Maß des Bildes des Intervalls AB unter F ist gleich dem Regelintegral von A bis B, Länge des Tangentenvektors, integriert wird bezüglich der Variablen t. Und dabei wird wieder unterstellt, dass man weiß, dass für Regelfunktionen das altbekannte Integral mit dem bezüglich des Maßes L1 übereinstimmt. Und diese Gleichung, ja, das rechtfertigt nochmals nachträglich die Definition des eindimensionalen Hausdorff-Maßes als vernünftige Längenmessung von Kurven. Beispiel 2. Wir schauen uns Graphen in Rn plus 1 an. Wie sieht das aus? Wir haben eine offene Menge. Das Wort offen haben wir jetzt unterschlagen. Eine offene Menge Omega in R klein n und eine C1-Abbildung f von Omega nach R. Der Graph, m genannt, das ist die Menge aller Punkte x, f von x, x aus Omega. Das ist, wie wir früher überlegt haben, eine n-dimensionale Mannigfaltigkeit in Rn plus 1 oder eine Hyperfläche. Dann haben wir zu dem Graphen, zu der Mannigfaltigkeit m, Eine kanonische Parametrisierung. Die kanonische Parametrisierung ist die Graphenabbildung Groß F. Groß F nimmt das x aus Omega aus dem Parameterbereich und bildet x ab in den n plus 1 dimensionalen, in dem Punkt x, f von x im n plus 1 dimensionalen Raum, genauer in der Mannigfaltigkeit m. Und das ist, wie gesagt, eine reguläre Parametrisierung global der Hyperfläche Graph von f. Wir haben mit dem Graphen eine n-dimensionale Untermannigfaltigkeit von Rn plus 1. Und damit macht es Sinn, auf Seite 371 oben das n-dimensionale Hausdorff-Maß von M auszurechnen. Nochmal, der Graph von F, die Mannigfaltigkeit M, ist ein Objekt der Dimension n in Rn plus 1 und das angepasste Maß für den n-dimensionalen Inhalt ist das Hausdorff-Maß mit Exponent klein n. Zitat der Formeln: Das Hausdorff-Maß von m ist das Integral über Omega, die Jacobische von Groß F oder von d Groß F, integriert wird bezüglich des n-dimensionalen Lebesgue-Maßes. Und wenn man sich die Jacobi-Matrix von df von die Jacobi-Matrix von Groß F anschaut, da ist sie exemplarisch aufgeschrieben. Die Jacobi-Matrix hat n Spalten, n plus 1 Zeilen und einzelne Diagonale, sonst lauter Nullen, bis auf die letzte Zeile. Da werden die partiellen Ableitungen von klein f eingetragen. Rechenaufgabe: Die Determinante von df transponiert, Kringel df, also Sie multiplizieren diese Matrix, die da aufgeschrieben ist, mit der transponierten, berechnen die Determinante. Das Ergebnis ist die Größe 1 plus Gradient f-Norm zum Quadrat. Und damit kriegen Sie die eingerahmte Formel, nämlich das n-dimensionale Hausdorff-Maß von Graph f. Das ist Integral über das Parametergebiet Omega, integriert wird bezüglich des n-dimensionalen Lebesgue-Maßes. Und wer wird integriert? Integriert wird die Funktion Wurzel 1 plus Gradient f Quadrat. Jetzt haben wir verschiedene Dinge kennengelernt. Wir haben Volumenintegrale kennengelernt. Wir haben Flächenintegrale kennengelernt. Und beide Objekte werden in Beziehung gesetzt durch einen sehr berühmten Satz, nämlich den Satz von Gauß. Satz 2514, Satz von Gauß oder auch Divergenzsatz genannt, der formuliert folgenden Umstand: Wir nehmen ein Gebiet G in R klein n, also offen, zusammenhängend und beschränkt soll es sein. Die weitere Forderung, der Rand von G, der soll vernünftig aussehen. Das heißt, der Rand von G ist eine n-1-dimensionale Mannigfaltigkeit. Typisches Beispiel: G ist die offene Kugel um irgendeinen Punkt. Dann ist der Rand von G die Sphäre. Oder aber Sie deformieren die Kugel in gewisser Weise, drücken die Kugel zusammen. Dann haben Sie auch ein Gebiet, was die Voraussetzungen, die hier verlangt werden, erfüllt. Des Weiteren, auf der Seite 372 oben, wird ein Vektorfeld eingeführt, nämlich wir legen an unser Gebiet das äußere Normalenfeld, Skript n. Was soll das bedeuten? Das heißt, wir haben in jedem Randpunkt x einen Vektor, der senkrecht ist zur Tangentialebene an den Rand und der soll nach außen zeigen, also nicht in das Gebiet hinein. Das Bild unten zeigt, wie es aussehen soll, nämlich das Gebiet G ist schraffiert gezeichnet. Der Rand von G angedeutet und der Vektor n von x, der steht senkrecht auf dem entsprechenden Tangentialraum an den Rand in x. Und zwar wählt man die Richtung, sodass n von x aus g heraus zeigt. Und natürlich, normalen Feld bedeutet, man hat dieses Vektorfeld auf Länge 1 normiert. Das sind die Voraussetzungen, bis jetzt nur Voraussetzungen an das G. G, ein Bereich, ein Volumen, meinetwegen in R3, beschränkt, der Rand von dem Bereich vernünftig und auf dem Rand das äußere Normalfeld fixiert. Dann kommt die eigentlich interessante Aussage, nämlich, man betrachtet eine offene Menge, die den Abschluss von G umfasst, wie in dem Bild. Und ein Vektorfeld, das große F, ist C1 auf der Menge U und hat Werte in R klein n. Also die Anzahl der Komponenten ist gleich der Anzahl der Veränderlichen. Die Aussage, eingerahmt die Formel, das ist der Satz von Gauss. Was Sie tun, Sie integrieren über das Gebiet G die skalare Funktion Divergenz von Groß F und integrieren das bezüglich des n-dimensionalen Lebesgue-Maß. Das Ergebnis dieser Integration ist ein Randintegral. Das Integral über den Rand von G und wer wird integriert? Sie bilden das Skalarprodukt, Vektorfeld, äußeres Normalenfeld, skalare Größe und das richtige Maß bezüglich dem zu integrieren ist das n-1 dimensionale Hausdorff-Maß. Um die ganzen Voraussetzungen abzukürzen, wird auf der Seite 372 unten das Wort Gaußgebiet geprägt. Gaußgebiet per Definition ist eine Menge G in Rn, die die Voraussetzungen des Satzes von Gauss 2514 erfüllen. Also nochmal, einmal eine Rubrik an Voraussetzungen an G, an diesem Bereich. Dann betrachtet man irgendwelche Vektorfelder, die auf einer offenen Obermenge definiert sind, integriert die Divergenz dieses Vektorfeldes über das G und bekommt im Ergebnis ein Randintegral, und zwar das Randintegral der skalaren Größe F, Skalarprodukt mit äußerem normalen Feld, also sozusagen die Normalkomponente von F am Rand. Zum Beweis, da fassen wir uns kurz. Wer den Beweis sehen will, der sei auf die letzte Vorlesung 27 verwiesen. Da gibt es kein Audio zu. Der Beweis ist sozusagen Selbststudium. Ich gebe gleich noch ein paar Hinweise, wie man argumentiert. Vorab schauen wir uns aber noch Anwendungsbeispiele an. Das erste Beispiel auf Seite 373, die Einheitskugel in Rn. Und wir wollen wissen, wie sieht die Kugeloberfläche aus? Genauer, was ist das n-1 dimensionale Maß des Randes von B? Ja, das n-1 dimensionale Maß des Randes, wenn man will, kann man das schreiben, als Integral über den Rand, über dB, der Konstantenfunktion 1, Integral ist auszuführen bezüglich des n-1 dimensionalen Hausdorff-Maßes. Auf dem Rand der Einheitskugel ist die 1 aber gleich x-Skalarprodukt mit x. Und wer ist der Vektor x? Auf dem Rand ist es gerade der äußere normalen Vektor. Also Zeile 3, man darf Gauss zitieren. Das Randintegral von x-Skalarprodukt mit x über dB ist nach Gauss das Integral über die ganze Kugel der Divergenz von x. Bezüglich des n-dimensionalen Lebesgue-Maßes ist das Integral auszuführen. Die Divergenz des Vektorfeldes x geht über in x ist die Dimension. Also haben wir n mal n-dimensionales Lebesgue-Maß von b als Ergebnis. Die Formel hn-1 Maß des Randes ist n mal das Volumen. Gilt für jede Dimension. Unten drunter ist es nochmal für den Spezialfall n gleich 3 aufgeschrieben. L3 von b 4 Drittel Pi impliziert H2, also zweidimensionale Maß der Kugeloberfläche, 4 Pi als Ergebnis in R3. Eine andere Formulierung des Satzes von Gauß, Beispiel 2 oder Kommentar Nummer 2. G sein Gaußgebiet, da haben wir jetzt drüber geredet, und f eine skalare Funktion, die ist C1 auf der offenen Menge und ihr Träger soll enthalten sein in G. Der Träger von einer Funktion f ist der Abschluss der Menge aller Punkte, wo f von x ungleich 0 ist. Die Forderung, die nennen wir Stern. Und die Voraussetzung oder die Forderung Stern, die impliziert, der Träger ist eine abgeschlossene Menge per Definition. Und wenn er enthalten ist in G, dann bedeutet das, er hat positiven Abstand zum Rand. Anders gesagt, letzte Zeile von Seite 373, f ist identisch 0 in der Nähe des Randes unseres Gaußgebietes. Die beiden nächsten unnummerierten Seiten überspringen Sie für den Moment, wo es um den Satz von Stokes geht. Wir machen weiter auf Seite 374, um das Beispiel zu Ende zu führen. Ja, wie geht's weiter? Das Bild auf Seite 374 oben illustriert die Situation. Der Träger von f, schraffiert gezeichnet, hat positiven Abstand zum Rand des Gaußgebietes. Und die Behauptung, wenn man das f partiell nach der i-ten Variablen ableitet und über g integriert, dann ist das Ergebnis immer 0. Also für alle Funktionen f, deren Träger die genannte Eigenschaft Stern hat, gilt diese Gleichung. Wie kann man das begründen? Ja, man führe künstlich ein Vektorfeld Groß F ein, beispielsweise Groß F ist der Vektor klein f als erste Komponente und sonst lauter Nullen. Als Vektor in R klein n zu interpretieren und die Divergenz von Groß F ist dann die partielle Ableitung von klein f nach der ersten Veränderlichen. So, dann Satz von Gauß benutzt. Die Divergenz von Groß F über G integriert ist das Randintegral der Normalkomponente von Groß F. Jetzt haben wir aber gerade darüber geredet, die Eigenschaft Stern des Trägers von klein f sagt gerade, f ist 0 in der Nähe des Randes. Also ist das Randintegral gleich 0 und damit haben wir gezeigt, das Integral hier in dem Fall der Ableitung nach der ersten Veränderlichen von klein f, das Integral über g, das ist 0. Und analog natürlich für die anderen Koordinatenrichtungen. Nummer 3 auf Seite 374 unten, das eröffnet ja einen Einstieg in eine eigenständige Theorie. Da wird über Variationsprobleme gesprochen, über partielle Differentialgleichungen oder auch spezieller über Minimalflächen. Worum geht's da? Wir betrachten ein Gaußgebiet Omega in Rn und definieren ein Funktional, nämlich unten in der letzten Zeile die Größe j von einer Funktion u. Das soll einfach sein, das n-dimensionale Hausdorff-Maß des Graphen von u. Und zwar für u, die auf Omega querdefiniert sind, reellwertig und im Innern entsprechend differenzierbar. Das heißt, j von u für u, die auf Omega parametrisiert werden, ist nichts anderes als der n-dimensionale Flächeninhalt von Graph u. Und der Ausgangspunkt der Theorie ist, angenommen, wir haben einen Graphen mit minimalem Inhalt, solange man die Randwerte fixiert. Das heißt, konkreter auf der Seite 375, machen wir die Annahme, wir haben eine Funktion gefunden von Omega quer nach R, die im Inneren differenzierbar ist Und für die gilt J von U ist kleiner gleich J von V. Für alle V, alle Funktionen V, mit V gleich U am Rand. Also bei fester Randkurve, um es so zu formulieren, soll der Graph von U minimalen Flächeninhalt haben. Das ist einfach eine Annahme. Die Frage, ob es sowas gibt, das ist eine viel kompliziertere Frage. Das führt in die Variationsrechnung, konkreter in die Theorie der Minimalflächen. Wir nehmen einfach an, wir haben ein solches U gefunden. Um Informationen über U zu bekommen, betrachten wir eine sogenannte Testfunktion, nämlich eine Funktion Phi von Omega nach R. Und Phi soll die Eigenschaft haben, in der Nähe des Randes von Omega zu verschwinden. Dann stimmt U plus T Phi mit U am Rand überein. Unsere Annahme sagt, J von U kleiner gleich J von U plus T mal Phi. Egal welches reelle T ich wähle und welches Phi man einsetzt, solange das Phi in der Nähe des Randes verschwindet. Das wiederum heißt, ja, die Funktion T geht über in JU plus T Phi. Die hat für T gleich 0 ein Minimum und damit gilt d nach dt zur Zeit T gleich 0 von J an der Stelle U plus T Phi, das verschwindet. Ausrechnen heißt, Sie führen die Ableitung aus, Sie differenzieren unter dem Integral die Größe J U plus T Phi. Und wenn Sie das tun, dann sehen Sie, Sie bekommen die vorletzte Zeile von Seite 375. Sie bekommen das Integral über Omega, Gradient Phi, Skalarprodukt Gradient U, dividiert durch Wurzel 1 plus Gradient U Quadrat, integriert wird bezüglich des Lebesgue-Maßes ln, das ist 0. Die Beobachtung ein bisschen, ja, ableiten, Produktregel benutzen und ähnliches. Das, was da integriert wird, kann man schreiben. Das Integral ist gleich dem Integral Divergenz, Klammer auf, Phi mal Gradient U, dividiert durch Wurzel 1 plus Gradient U Quadrat, dln, minus Korrekturterm. Und der Korrekturterm ist das Integral von Phi mal Divergenz von Gradient U, dividiert durch die Wurzel 1 plus Gradient U Quadrat. Auf der Seite 376 oben steht dieser Korrekturterm, der abzuziehen ist. Warum? Nehmen Sie den letzten Term auf Seite 375 und berechnen Sie die Divergenz von diesem Produkt nach der Produktregel. Und dann sehen Sie, was da steht, ist eine einfache Konsequenz der Produktregel. Was passiert mit den beiden neuen Integralen? Schauen Sie nochmal auf die Seite 375 unten. Da steht jetzt das Integral einer Divergenz über Omega. Gauß sagt, das ist das Randintegral des Vektorfeldes Phi mal Gradient U dividiert durch Wurzel 1 plus Gradient U Quadrat, Skalarprodukt mit dem normalen Vektor. Da aber Phi am Rand verschwindet, ist dieser Term 0. Mit anderen Worten, was man bekommt, das ist die dritte Zeile von Seite 376. Der Korrekturterm, der abzuziehen ist, dieser Term verschwindet für alle Funktionen Phi. Also die Information, Integral über Omega, Phi mal Divergenz von diesem Ausdruck, dieses Integral ist 0, egal wie Sie Phi wählen. Das bedeutet, wenn Phi beliebig gewählt werden kann, dann ist insgesamt gezeigt, dass der Ausdruck Divergenz von Gradient U geteilt durch die Wurzel 1 plus Gradient U Quadrat auf Omega identisch verschwinden muss. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir annehmen, wir haben einen minimalen Graph gefunden, unsere Annahme auf Seite 375, dass es ein solches U gibt, dann bedeutet das, U erfüllt die partielle Differentialgleichung von Seite 376, die eingerahmte Gleichung. Und jetzt kann man umgekehrt starten. Ja, die Aufgabe löse diese partielle Differentialgleichung. Und diese Gleichung, die heißt aus gutem Grund Minimalflächengleichung. Und diesem Problem sind viele Bücher gewidmet. Das ist ein Problem, das man nicht einfach lösen kann. Jetzt sehe ich gerade Beweisschritte für Gauß auf Seite 376 angedeutet. In der letzten Vorlesung, zu der es kein Audio gibt, da finden Sie die schriftliche Version dieser einzelnen Beweisschritte im Detail ausgeführt. Hier ganz kurz. Man fängt an mit dem Fall, dass unser G, unser Gauß-Gebiet, ein Quader ist. Ist nicht so ganz im Sinne des Erfinders, weil unser G sollte eigentlich einen glatten Rand haben und beim Quader hat man ein paar Ecken und Kanten. Aber wenn man damit anfängt, ein bisschen argumentiert, dann lässt sich der Satz von Gauss für diesen Fall wirklich leicht beweisen, indem man Fubini benutzt, also iterierte Integrale ausführt und was auch eingeht, das ist der Hauptsatz aus Analysis 1. Der zweite Punkt, den man dann behandelt, das ist die sogenannte Graphensituation. Die Graphensituation, das bedeutet, das Gebiet wird berandet, wie in dem Bildchen auf Seite 377, das Gebiet G wird berandet unten von Rn minus 1. Und ja, also der Rand von G geschnitten mit dem Träger des Vektorfeldes, was zu studieren ist, dass dieser Träger geschnitten mit dem Rand in einem Graphen drin liegt über einem Gebiet der Dimension n minus 1, also über dem Groß Gamma. Und G ist sozusagen angedeutet als Bereich, der über Gamma und dem Graphen der Funktion, die man da studiert, verläuft. So, dann kann man die Integrale transformieren mit den entsprechenden Transformationsformeln. Man ist in der Graphensituation sozusagen, hat Transformationsformeln und ja, benutzt den ersten Punkt. Das ist natürlich alles sehr, sehr abgekürzt. Also Details, Vorlesung 27 anschauen. Der dritte Punkt, man befreit sich von der Graphensituation, also dem Fall, dass der Rand von G geschnitten Träger des Vektorfeldes in dem Graphen über Gamma liegt, schaut sich ein allgemeines G an, beachtet, dass der Rand von G eine Mannigfaltigkeit sein soll, biegt den Rand gewissermaßen gerade, kann dann lokal die Graphensituation herstellen, Punkt 2 benutzen und so weiter. Sie sehen an den Ausführungen, wo ich in Schleudern gekommen bin, der Beweis ist nicht ohne. Und nicht umsonst sind das in der Vorlesung 27 einige Seiten Rechnungen, die da ausgeführt werden. Als Ergänzung noch der Satz von Stokes. Der Satz von Stokes in der klassischen Formulierung in R3 ist ja eine Version des Satzes von Gauss. Man kann beide Sätze mehr oder weniger ineinander überführen. Da wollen wir nicht drauf eingehen. Wir gucken uns die ganz klassische Situation des Satzes von Stokes an. Klassisch heißt, wir sind im R3. Was haben wir? Die Koordinaten x, y, z, wie in dem Bild. Und wir haben diese kompakte, schraffierte Fläche S. Also es soll eine Fläche sein, ein Flächenstück mit einer Randkurve. Und dieses Flächenstück, dieses Berandete, liegt im R3. Und was wir fordern? Auf der Fläche haben wir ein normalen Feld, kleines n, das senkrecht zeigt zu der Fläche, also auf der Tangentialebene senkrecht steht. Und wir haben ein Tangentenfeld für die Randkurve. Und was wir fordern oder einrichten, wir durchlaufen die Randkurve so, die Randkurve Gamma, Wir orientieren die Randkurve so, dass der Tangentenvektor t Vektorprodukt mit dem normalen Feld, dass dieser neue Vektor von s wegzeigt. Also t der Tangentenvektor, n der normalen Vektor, n wird vorab fixiert, das normalen Feld, und jetzt orientiert man oder durchläuft man die Randkurve so, dass das Vektorprodukt Tangentenvektor mit n, also t Kreuz n, von der Fläche wegzeigt. In der letzten Zeile steht, wie man sich das vorzustellen hat. Wenn man aufrecht, also in Richtung n, über die Fläche läuft, längs des Weges Gamma, dann liegt die Fläche links von einem. Also stellen Sie sich vor, Sie haben dieses Flächenstück S, Sie stellen sich da drauf, und zwar so, dass Sie mit n in eine Richtung zeigen, laufen dann über die Randkurve, dann ist alles richtig orientiert, wenn die Fläche links liegt. Natürlich ist das eine Beschreibung, die man durchaus präzisieren muss, aber ich denke, mit dieser anschaulichen Beschreibung kann man leben. Und was sagt der Satz von Stokes? Der Satz 25.15. Wir nehmen eine offene Menge U in R3, die diese Fläche S umfasst. Außerdem haben wir ein Vektorfeld, das große F, auf der offenen Menge U mit Werten in R3. Und dieses Vektorfeld sei einmal stetig differenzierbar. Und die Aussage lautet, wenn man das Skalarprodukt der Rotation von Groß F mit dem normalen Vektor n integriert über die Fläche S, also bezüglich des zweidimensionalen Hausdorff-Maßes, dann ist das Ergebnis, man integriert längs des Weges, also über Gamma, das Skalarprodukt des Tangentenvektors an die Kurve mit dem Vektorfeld F und die Integration ist auszuführen bezüglich des eindimensionalen Hausdorff-Maßes. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Auf der Seite 378 steht noch eine Ergänzung. Die Ergänzung bezieht sich auf Kurvenintegrale von Vektorfeldern. Und die Ergänzung, die bedeutet eigentlich einen Bruch mit dem, was wir bisher gemacht haben. Der Begriff des Kurvenintegrals, ich will ihn nur kurz beschreiben. Wir haben eine offene Menge U in Rn und eine stetige Funktion f, die auf U definiert ist, eine vektorwertige Funktion, die also auch wieder in Rn überführt. Und dann wollen wir das Kurvenintegral dieses Vektorfeldes definieren. Dazu geben wir eine Kurve vor, das ist das Gamma, das definiert auf dem Intervall AB, eine Kurve in U im Definitionsbereich von Groß F. Und diese Kurve sei stückweise stetig differenzierbar. Und dann definiert man das Kurvenintegral des Vektorfeldes F über die Kurve Gamma als Regelintegral von A bis B. Man setzt in F die Parametrisierung Gamma T ein, bekommt einen Vektor, bildet das Skalarprodukt mit dem Tangentenvektor und integriert bezüglich t. Das ist die Definition des Kurvenintegrals und diese Bildung, die ist unabhängig von der Parametrisierung. Das heißt, wenn Sie die Kurve anders parametrisieren, dann ergibt sich derselbe Wert des Kurvenintegrals. Mit unseren Notationen können wir das Kurvenintegral so schreiben. Das kurvenvorletzte Zeile der Seite 378, das Kurvenintegral des Vektorfeldes über die Kurve Gamma, das ist gleich dem eindimensionalen Integral bezüglich des Hausdorff-Maßes über das Bild von Gamma des Vektorfeldes, integriert wird das Vektorfeld an der Stelle P aus dem Bild, Skalarprodukt mit dem Einheitstangentenvektor, Groß T von P und der Einheitstangentenvektor P. P ist ein Punkt aus der Kurve, also aus dem Bild von Gamma. Der Einheitstangentenvektor ist der Vektor Gamma Strich t dividiert durch seine Länge. Und dabei nimmt man natürlich an, dass Gamma Strich t nicht 0 ist, also das geht für reguläre Kurven. Warum wird der Begriff angesprochen? Der Begriff wird angesprochen einfach deshalb, weil vielleicht Kurvenintegrale schon mal vorgekommen sind in der einen oder anderen Vorlesung. Aber obwohl das Wort Integral vorkommt, ist es nicht so, dass man ein Maß definieren kann, sodass man das Kurvenintegral des Vektorfeldes zurückführen könnte auf Integration bezüglich irgendeinem eines Maßes. Die Formel in der vorletzten Zeile deutet an, wie man es schreiben kann, aber es gibt eben kein Maß, es hängt immer von der Parametrisierung ab, das sozusagen das Kurvenintegral erzeugt. Auf den nächsten Seiten finden Sie noch ein paar Ausführungen über Kurvenintegrale, Begriff konservativ, konservative Vektorfelder, zusammen mit Kurvenintegralen, wie man Potenziale hinschreibt. Das hat mit Maßtheorie nichts mehr zu tun. Also wer sich dafür interessiert, der kann sich die letzten drei Seiten auch im Selbststudium anschauen.